ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Mit Werner Schoninger herzlich willkommen. Ein kleines Spektakel gab es am Wochenende rund um den Neubau der Ringbahnbrücke am Berliner Autobahndreieck Funkturm. Ein Spezialkran setzte Stahlträger auf die neuen Stadtautobahnbrückenpfeiler, die mehrere hundert Tonnen schwer waren. Damit war auch die Ringbahn für mehrere Tage unterbrochen, denn die schweren Träger mussten zum Teil über die Gleise geschwenkt werden. Auffrischender Wind führte zwischendurch zu kleinen Verzögerungen, kein Thema für die Profis. Am Morgen war der letzte Stahlträger dieser Bauphase an seinem Platz. RBB24-Reporterin Nela Richter hat es sich angesehen.
Von der Ostpreußenbrücke aus, am S-Bahnhof Messe Nord ZOB, kann man beides gut beobachten. Die Bauarbeiten am Funkturm und die Ringbahn, die seit dem Morgen wieder durchfährt zwischen Westend und Halensee. Manche Fußgänger bleiben stehen, gucken interessiert auf die riesigen gelben Kräne, auch Klaus Kloschara.
Ich bin ja heute Morgen erst auf die Idee gekommen, ich hatte aber gehört heute Morgen, dass die soweit fertig sind. Gestern Abend wohl noch ein bisschen Schwierigkeiten hatten, ja, mit Windböen und so weiter. Und nun bin ich neugierig geworden, denke, fährst du mal hierher und guckst du dir das mal an. Kolossaler Bau.
5 massive rostrote Stahlträger liegen nun auf den neuen Brückenpfeilern, bis zu 320 Tonnen schwer. In Grundzügen kann man erahnen, wo in einem Jahr wieder eine komplette Fahrbahn mit Asphalt und Leitplanken sein soll. Die exakte Linienführung der alten, abgerissenen Ringbahnbrücke. Ein letzter Träger ist am Mittag eingehoben worden, mit einem Tag Verzögerung.
Aber fehlt noch eins, ja? Ah ja.
So weit entfernt von den Bahngleisen, dass die S-Bahnen währenddessen weiterfahren konnten. In der Mittagssonne des Montags kontrollierte ein gutes Dutzend Bauarbeiter mit orangen Westen und mit Helmen die Position des Trägers und dirigierte sich gegenseitig, während der Kran das Stahlstück sachte zentimeterweise absenkte. 1:15, der Träger legt auf. Meilenstein geschafft.
Bereits im August 2025 stand also dieses Wochenende vom 10. bis zum 12.7. fest als das Einhubwochenende. Und da fiebert man natürlich darauf hin, man legt alle Arbeiten darauf aus, dass es dann auch funktioniert. Aber wenn es dann näher kommt und wenn der Tag dann heran ist, dann ist die Nervosität doch ein bisschen größer.
Sagt Bernd Rothe, Leiter der Taskforce A100 der DEGES, der Planungs- und Baugesellschaft. Rückblick auf das Werk des Kranballetts vom Wochenende. Am Freitagmittag war die Ringbahnlinie unterbrochen worden. Die Uhr begann zu ticken. Deadline, Montagmorgen, S-Bahn-Betriebsbeginn. Auf der Baustelle brauchte es nun Stunde um Stunde Hochkonzentration und Zentimeterarbeit mit mehreren hundert Tonnen Stahl. Tatsächlich war es der Wind, der den Zeitplan am Sonntag in Verzug brachte. Zu hohe Windgeschwindigkeiten machten eine Sicherheitspause nötig, erklärt Bernd Rothe von der DEGES.
Um 20.30 Uhr, 21 Uhr ging es weiter und ich habe um 22.26 Uhr bereits den Touchdown bekommen von der Baustelle.
Heute, wo auch das letzte Teil liegt, geht der Blick von Bernd Rothe schon weiter auf die nächsten großen Dinge, etwas weiter nördlich, die Baustelle Westendbrücke. Für Ringbahnnutzerinnen gibt es absehbar eine Sperrung an einem Wochenende im August.
Und dann eine größere Sperrung des Bahnverkehrs insgesamt im Dezember. Wir haben da auch ein konkretes Datum bereits festgeschrieben, nämlich vom 18. bis zum 21. Dezember werden dann die Stahlteile eingehoben für die Westendbrücke.
Einhubwochenende Teil 2, diesmal an der Westendbrücke.
Nela Richter mit ihrem Bericht über den Bau der neuen Ringbahnbrücke in Berlin. Von einer Baustelle zur nächsten. Ein Tunnel, den Fahrgäste nie benutzen werden und der trotzdem immens wichtig ist für den Berliner U-Bahn-Verkehr. Das ist der sogenannte Waisentunnel unter der Spree. Die BVG beginnt heute mit dem Neubau des Tunnels. RBB24-Reporter Jonas Wintermantel war auf der Baustelle.
Ein paar Treppen geht es hinab, dann erstrecken sich vor einem scheinbar endlose Gänge. Ein Paradies für Sprayer, die hier die letzten Jahre ihre Spuren hinterlassen haben. Nach einigen Minuten zu Fuß erreicht man den eigentlichen U-Bahn-Tunnel. Aus der Richtung des Alexanderplatzes führen hier noch die Gleise heran, dann ist plötzlich Schluss. Eine riesige Metallwand versperrt den Weg. Sie trennt den gesperrten Abschnitt vom übrigen Tunnelsystem. Hinter der Wand verläuft der alte Tunnel direkt unter der Spree. Seit gut 10 Jahren fährt im Waisentunnel nichts mehr. Lange wurde über eine Lösung gestritten. Inzwischen ist klar, der gut 100 Jahre alte Tunnelabschnitt unter der Spree ist so marode, dass er nicht mehr saniert werden kann. Er muss abgerissen und an derselben Stelle neu gebaut werden. Der Waisentunnel verbindet die U5 mit dem Netz der Linien U6 bis U9. Warum das so wichtig ist, erklärt BVG-Chef Henrik Falk.
Also er ist wahnsinnig wichtig, weil er im Prinzip die einzige Ost-West-Verbindung ist, die wir mit der U-Bahn zwischen der, im Großprofil zwischen der U5 und den restlichen großen Linien, also U6 bis U9, haben.
Die Sperrung des Tunnels führte in den letzten Jahren zu einem erheblichen logistischen Aufwand beim Transport der Wagen in die Werkstatt.
Was machen wir? Wir nehmen so einen Wagen, der wird auf einen LKW verladen, braucht 2 Wochen, bis er dann in die Werkstatt kommt, wieder zurückkommt. Normalerweise braucht man dafür 1 bis maximal 2 Tage. Da kriegt man so ein Gefühl. Und das hat natürlich eine große Fahrgastrelevanz.
Für Wirtschaftssenatorin und BVG-Aufsichtsratsvorsitzende Franziska Giffey eine gute Investition.
Es ist wirklich eine Investition, die uns ermöglicht, eben keine Schwerlasttransporte von U-Bahn-Zügen zur Werkstatt über das Berliner Straßennetz mehr abwickeln zu müssen, sondern tatsächlich das hier über das U-Bahn-Netz zu machen.
Baulich ist das Projekt alles andere als einfach. Der Tunnel liegt direkt unter der Spree, die ist offiziell Bundeswasserstraße. Gebaut wird also, während oben drüber der Schiffsverkehr weiterlaufen soll, erklärt Dennis Backwinkel, der das Projekt für die BVG umsetzt.
Damit man oben auch noch fahren kann mit den Schiffen, muss der Abbruch auch in 2 Abschnitten erfolgen. So einen Abbruch macht man so, dass man eine Baugrube in der Spree herstellt mit Spundwänden, die man dann hintereinander hinstellt, und so macht man eine Baugrube. Und dann wird der Tunnel, der Bestandstunnel, wird dann abgebrochen, auch vom Wasser aus.
Ist der alte Tunnel weg, wird eine neue Baugrube hergestellt, aus der das Wasser gepumpt wird. In 2 Abschnitten soll dann der neue Tunnel entstehen. Gearbeitet wird jeweils nur auf einem Teil des Flusses, damit die Schiffe auf der anderen Seite weiterfahren können. 4 Jahre sollen Abriss und Neubau dauern. 2030 sollen dann wieder U-Bahn-Züge durch den Waisentunnel fahren. Fahrgäste werden ihn auch künftig nicht nutzen, doch der Tunnelneubau, den sollen auch sie zu spüren bekommen. Weil die U-Bahn schneller gewartet werden können und damit schneller wieder im Berliner U-Bahn-Netz unterwegs sind.
RBB24-Reporter Jonas Wintermantel. 18.26 Uhr, RBB24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Entwarnung für die B96 Fürstenberg Richtung Berlin. Zwischen Oranienburg Süd und Kreuz Oranienburg ist kein Falschfahrer mehr unterwegs. Mit einem Verdacht auf üble Nachstellungen befasst sich gerade die Potsdamer Kriminalpolizei, tatverdächtig 2 Gymnasiasten. Was ihnen genau vorgeworfen wird, sagt RBB24-Reporter Johann Frederik Paul.
An einem Potsdamer Gymnasium sollen 2 Schüler heimlich intime Fotos von mehreren Schülerinnen gemacht haben. Das Bildungsministerium teilte auf Anfrage mit, dass die Aufnahmen in einer Weise erstellt worden seien, die gezielt intime körperliche Bereiche hervorheben und damit den höchstpersönlichen Lebensbereich der betroffenen Schülerinnen berühre. Von der Polizeidirektion West hieß es, die Kriminalpolizei ermittle nach mehreren Strafanzeigen. Bei den Beschuldigten handle es sich um 2 minderjährige Personen. Weitere Auskünfte, etwa zu Beweismitteln und dem Alter sowie der Klassenstufe der Betroffenen, erteilte die Polizei aus Datenschutzgründen nicht. Die Schülerinnen sollen laut dem Ministerium ohne ihr Wissen über einen längeren Zeitraum fotografiert worden sein. Demnach waren die Fälle am 29. Juni bekannt geworden, woraufhin sowohl Schulleitung als auch Eltern Anzeige erstatteten. Die 2 Schüler seien von der Schule vorläufig vom Unterricht ausgeschlossen worden, hieß es. Die Schulleitung habe umgehend gehandelt und verschiedene Maßnahmen ergriffen, etwa Gespräche mit Beteiligten und Eltern, heißt es aus dem Ministerium. Die betroffene Schule äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.
Informationen aus Potsdam von unserem Reporter Johann Frederik Paul. Ein Schluck Wasser aus der Leitung endet im schlimmsten Fall auf der Toilette. Dann, wenn Ekelbakterien im Trinkwasser sind, wie in Buckow in Märkisch-Oderland. Die Menschen dort sollen deshalb das Wasser abkochen. Wie lange noch, erklärt RBB24-Reporterin Julia Vogel.
Seit 3 Wochen werden im Kurort Buckow gründlich die Rohre gespült. Grund? Bei einer Routineuntersuchung wurden im Trinkwasser geringe Mengen von Kolibakterien entdeckt. Das Gesundheitsamt des Kreises Märkisch-Oderland schlägt Alarm. Der Wasserverband Märkische Schweiz läuft auf Hochtouren und versucht, die Ursache ausfindig zu machen. Bianca Boss, Leiterin des Gesundheitsamtes in Seelow, erklärt das Vorgehen so.
Es werden engmaschig, also alle 2 Tage Proben gezogen. Die Proben werden im Labor ausgewertet. Es gibt alle 2 Tage eine Konferenz der Beteiligten. Und wir tauschen uns dazu aus, was die nächsten Schritte und Maßnahmen sind.
Vor allem an den sensiblen Punkten des Ortes, wie Reha-Klinik, Schule, Seniorenheimen und Kitas, wird auf Kolibakterien getestet. Bis dahin heißt es für die Anwohnerinnen und Anwohner, Wasser abkochen. Laut Bianca Boss vom Gesundheitsamt sollte aber nicht nur das Wasser zum Trinken beachtet werden.
Alles, was mit Händewaschen, Duschen, auch mit Abwaschen von Geschirr zu tun hat, muss immer Trinkwasserqualität haben. Und wenn die Qualität beeinträchtigt ist, muss eben auch abgekocht werden.
Woher die Verunreinigung hier kommt und warum es bisher nur das Wassernetz von Buko betrifft, ist unklar. Thomas Mix, Bürgermeister von Buko, geht davon aus, dass es durch Fremdeinwirkung passiert ist. Belege gibt es dafür aber noch nicht.
Es muss irgendwo eine Einleitung geben, von denen niemand was weiß. Aber sobald man das gespült hat, kann man das nach und nach eingrenzen.
Bereits am Sonntag gab es deshalb einen großen Schritt vom Wasserverband. Der Hochbehälter, also der Speicher für das Trinkwasser, wurde außer Betrieb genommen und vollständig desinfiziert. Da E. coli-Bakterien Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall und Erbrechen verursachen können, ist eine Identifizierung der Ursache so wichtig. Deshalb sind auch die Anwohnerinnen und Anwohner vorsichtig.
Das Wasser wird abgekocht, natürlich.
Ich dusche, putze Zähne, ich trinke es nur nicht.
Duschen, Mund zu, Augen zu, durch.
Am Mittwoch werden die nächsten Ergebnisse aus dem Labor vorliegen. Dann entscheiden auch Gesundheitsamt und Wasserverband, wie es weitergeht.
Der Bericht von Julia Vogel aus dem RBB-Studio Frankfurt-Oder. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Zwei Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen Sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es zum Beispiel in der ARD Sounds App.